Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Zu welcher Klasse gehören Sie? Das klingt ein bisschen wie eine Frage aus einer anderen Zeit. Liegt wohl auch daran, dass dieser Begriff aus dem 19. Jahrhundert nicht mehr so ganz die Verhältnisse in spätmodernen Gesellschaften zu erfassen scheint. Der Philosoph Hanno Sauer sieht das etwas anders, denn er ist überzeugt, dass wir das Phänomen Klasse in den vergangenen Jahren viel zu wenig diskutiert haben. Und warum, das schildert er in seinem in diesen Tagen erscheinenden Buch Klasse, die Entstehung von oben und unten. Und darin führt er unter anderem aus, warum sich Klasse nicht einfach aus Einkommen oder Vermögen ablesen lässt, sondern verstanden werden muss als Kampf um Status. Hanno Sauer ist Philosoph und Professor für Ethik an der Universität Utrecht und jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Sauer.
Hallo.
In Ihrem Buch bringen Sie sehr, sehr viele Beispiele dafür, wie sich Klasse ablesen lässt. Was sagt es über meine Klassenzugehörigkeit aus, wenn ich bis vor kurzem nicht wusste, dass die Würzsoße Worcestersoße ausgesprochen wird? Und wenn es mir egal ist, ob die Champagnermarke jetzt Tétanger oder Taittinger heißt?
Also ich weiß schon ein bisschen zu viel über Sie, um das so ganz neutral beantworten zu können. Ich weiß ja zum Beispiel, welchen Beruf Sie haben. Ich habe schon mit Ihnen gesprochen. Ich habe Sie gehört und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt Studien dazu, die zeigen, dass man mit unglaublich minimalen Informationen schon sehr, sehr, sehr viel über eine Person herausfinden kann. Zum Beispiel muss man nur ganz wenige Wörter hören, die eine Person ausspricht, und dann kann man schon den sozioökonomischen Status einer Person einschätzen. Oder man muss nur Teile des Gesichts einer Person sehen, die können auch auf dem Kopf stehen, das kann nur die Mundpartie sein oder nur die Augenpartie, und dann können wir schon den sozioökonomischen Status einer Person ziemlich gut einschätzen.
Am Mund?
Ja, am Mund. Sogar wenn der Mund nur auf dem Kopf steht. Und in der Tat, wir wissen gar nicht genau, wie das funktioniert. Unsere Statuswahrnehmung und unsere Sinneswahrnehmung für Prestigehierarchien, die scheint so tief eingebaut zu sein in unsere Psyche, die ist gewissermaßen über Hunderttausenden von Jahren eingebaut worden und vorinstalliert in unserer Psyche, dass wir diese Wahrnehmungsfähigkeit haben, aber wir können sicher gar nicht artikulieren, wie wir das machen, und wir wissen tatsächlich auch gar nicht so genau, wie es wirklich funktioniert. Das heißt, einerseits geht das, aber natürlich weiß ich schon zu viel über Sie, um das wirklich jetzt neutral beantworten zu können. Aber natürlich ist es so, dass bestimmte Formen der Aussprache, bestimmtes Vokabular Rückschlüsse zulassen darüber, welchen sozioökonomischen Status man hat, wie man aufgewachsen ist, in welchen Kreisen man sich bewegt. Und da sind eben auch zum Beispiel das ganze Thema Kulinarik und Essen und so weiter spielt da eine große Rolle. Das ist ein bisschen ein Klassiker und Klischee fast schon, diese Champagnermarke Tétanger, wie man die ausspricht. Ich mache mir immer einen großen Spaß daraus, trotzdem Taittinger zu sagen, weil dann manche Leute, die gerade neu in der Unternehmensberatung sind, ganz empört sind, weil die gerade gelernt haben, dass man unbedingt nicht Taittinger sagen soll. Aber in Wirklichkeit ist beides korrekt, denn die Familie Taittinger ist aus dem Elsass.
Okay, ich hänge immer noch ein bisschen an dieser Idee, dass man am Mund den sozialen Status ablesen kann. Wir wissen, dass das geht, aber nicht wie. Vielleicht können wir darüber später nochmal genauer sprechen, wie die Signale, die gesendet werden, auch funktionieren. Ich würde gerne aber am Anfang mit Ihnen diese ganz grundlegende Frage klären wollen, wieso Sie sagen, dass wir in unserer Zeit, in der Spätmoderne heute, tatsächlich so etwas wie Klassen haben. Also das ist ja auch diese große Frage, was sind eigentlich Klassen? Kann man die noch anwenden, diese Kategorie heutzutage? Und Karl Marx ist uns ja bis zuletzt eine Antwort schuldig geblieben. Das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, dass er auf der allerletzten Seite seines Hauptwerks, das Kapital, einige Sätze dazu hat und dann bricht das aber ab. Also jetzt an Sie die Frage, was verstehen Sie denn dann unter Klassen?
Ganz recht, also im dritten Band von Marx Kapital, der buchstäblich letzte Absatz beginnt mit der Frage, was sind jetzt eigentlich Klassen, und bricht dann ab. Natürlich ist Marx gestorben und hat das Manuskript nicht mehr beenden können, aber es ist so ein bisschen kurios, dass wirklich diese zentrale Frage in Marx Werk sich nicht mehr hat beantworten lassen und das wirklich mitten im Satz gewissermaßen abbricht. Ich glaube, einerseits haben wir in den letzten Jahren, 10, 15, vielleicht auch 20 Jahren, sehr viel über soziale Gerechtigkeit geredet, über soziale Ungerechtigkeit, über soziale Gleichheit und soziale Ungleichheit. Und wir haben als Gesellschaft versucht zu verstehen, worin soziale Gerechtigkeit und soziale Ungerechtigkeit bestehen könnten. Und das ist mit einem sehr großen Fokus auf dem Schicksal und der Lage von Minderheiten geschehen. Das ist auch sinnvoll gewesen, das ist auch legitim gewesen. Deswegen ist viel über Rassismus geredet worden, über Ableismus, Über Sexismus sind Frauen keine Minderheit, aber trotzdem Diskriminierung gegenüber benachteiligten Gruppen ist sehr, sehr, sehr stark auf der sozialtheoretischen Agenda gewesen. Aber immer wieder ist auch von den eigentlich klassischen Linken immer wieder die Forderung auch ausgedrückt worden, dass man damit so ein bisschen am Thema vorbeiredet und dass es zwar wichtig und legitim ist, über Rassismus und Sexismus und Ableismus und so weiter zu reden, dass aber das fundamentalere Phänomen eigentlich Klasse und sozioökonomischer Status sind. Also über welche ökonomischen Ressourcen verfügt man und welchen Einfluss haben Geschlecht und Gesundheit und so weiter auf die eigene Position im sozialen Gefüge überhaupt. Mhm. Tatsächlich sieht man auch, es gibt jetzt ganz neue Studien dazu, psychologische Studien, man sieht auch tatsächlich, dass diese Forderung Sinn macht, denn die Vorurteile, die wir anderen Menschen gegenüber haben, sind ja unterschiedlich stark und man sieht tatsächlich, dass klassenspezifische Vorurteile, also klassistische Vorurteile, stärker sind und dominanter und wirkungsmächtiger selbst als rassistische Vorurteile. Also man sieht, dass sozusagen die positiven oder negativen Einstellungen, die man anderen Menschen gegenüber hat, stärker gefärbt werden durch Klassenmarker, also wie zum Beispiel einen gut sitzenden Anzug versus einen Blaumann, als durch ethnische Zugehörigkeit oder Hautfarbe.
Also wenn ich da kurz einhaken darf, man sieht doch auf den ersten Blick, ob eine Person männlich oder weiblich ist, ob sie dunkle oder helle Haut hat und kann doch dann sagen, dass rassistische oder sexistische Formen von Ausschluss, von Diskriminierung viel unmittelbarer sind, weil sie uns eben direkt sichtbar erscheinen.
Nein, die Wahrnehmung von sozioökonomischem Status ist genauso unmittelbar. Oder sogar noch wichtiger. Das liegt auch unter anderem daran, dass das viel älter sein muss. Denn rassistische Vorurteile, die können ja nicht sehr alt sein, weil bis vor kurzer Zeit waren ja alle Menschen dunkler Hautfarbe. Prestigehierarchien gibt es schon viel, 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 viel länger. Das heißt, das ist viel tiefer in unsere Psyche eingebaut und es ist in der Tat unmittelbarer, die Wahrnehmung, wo jemand hingehört in der sozialen Rangfolge, als sozusagen die soziale Wichtigkeit von Hautfarbe und anderen. Tatsächlich, die Wahrnehmung von Geschlecht ist am fundamentalsten und das ist auch das stärkste Vorurteil. Witzigerweise etwas in etwas unerwarteter Richtung, denn weibliche Personen werden verlässlich positiver beurteilt als Männer.
Ich würde gerne nochmal diesen Verdacht aufgreifen wollen, den Sie eben geäußert haben, dass eben die Beschäftigung mit rassistischen und sexistischen Diskriminierungsformen die eigentlich wichtigen Formen von sozialer Ungerechtigkeit verdeckt hat.
Also ist beides wichtig, aber eine ist, glaube ich, wichtig.
Genau, und das ist ja eine These, die von Mark Liller und so weiter vor vielen Jahren auch vertreten wurde, über die wir viel diskutiert haben. Mhm. Und Sie gehen dann ein Stück weit mit und sagen, Klasse sticht Race. Und ich frage mich, sind wir nicht schon ein Stück weiter, wo wir sagen, diese beiden Dinge können nicht getrennt voneinander gedacht werden? Also man kann Klasse nicht gegen Race oder Geschlecht positionieren, sondern man muss sie in einer Verschränkung denken.
Naja, unterscheiden heißt ja nicht trennen. Also ich kann Ihren Kopf von Ihrem Körper unterscheiden, aber das ist was sehr anderes, als Ihren Kopf von Ihrem Körper zu trennen. Also ich schlage nicht vor, dass wir die Sachen trennen, aber unterscheiden analytisch begrifflich können wir das natürlich schon.
Ja, aber Sie nehmen doch eine Hierarchisierung vor.
Sagen, also die nehme ich nicht vor, sondern ich stelle fest, dass die sozial gemacht wird. Ich nehme die nicht vor. Ne? Also ich stelle nur fest, dass das so ist. Natürlich kann man die komplexe Interaktion von ethnischer Diskriminierung zum Beispiel und klassistischer Diskriminierung auch untersuchen. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr lohnenswertes Forschungsunternehmen. Aber natürlich kann man untersuchen, wenn man diese Faktoren mixt, also zum Beispiel Hautfarbe und Klassenzugehörigkeit, dann kann man ja untersuchen, wie stark die jeweils vorhandenen negativen Vorurteile getrieben werden von diesem oder jenem Faktor, wenn man sozusagen alle möglichen Kombinationen durchspielt. Und dann sieht man, dass soziale Klasse stärker ist.
Okay, und dann würde ich aber gerne nochmal verstehen wollen, wie genau Sie Klasse qualifizieren, weil Sie sagen, das ist sozial konstruierte Knappheit und ich glaube, das müssten Sie entfalten, damit wir das verstehen.
Ja, Klasse ist sozial konstruierte Knappheit, sage ich gerne, um zu betonen, dass es natürlich verschiedene Formen der Knappheit gibt. Manche Sachen sind einfach knapp, wie zum Beispiel Diamanten oder Trüffeln oder sowas in der Art. Andere Sachen sind nicht knapp, weil es davon wenig gibt in der Natur oder nur eine begrenzte Menge gibt in der Natur, sondern manche Dinge, manche Ressourcen, manche Güter sind knapp, weil wir als Gesellschaft das so gemacht haben. Wir haben es vielleicht nicht absichtlich so gemacht, aber es ist keine Naturtatsache, dass zum Beispiel bestimmte Immobilien besonders begehrt sind, sondern das entsteht durch die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft konstruiert haben und wie wir unsere Institutionen geformt haben und welche Werteinstellungen wir gegenüber diesen Ressourcen haben. Das heißt, bestimmte Häuser oder Wohnungen in bestimmten Gegenden, die sind knapp, weil wir diese Städte so gebaut haben. Und das gibt es ganz, ganz, ganz häufig, dieses Phänomen, dass es Formen der Knappheit gibt oder der Limitierung von Ressourcen und des Zugangs zu Ressourcen, den Zugang zu diesen Ressourcen, den nennt man dann positional, wo die Knappheit dadurch entsteht, dass wir als Gesellschaft so damit umgehen. Und bestimmte Dinge kann man eben herstellen und man kann auch immer mehr davon herstellen. Also zum Beispiel, vielleicht hatte in den 50er Jahren nicht jeder Mensch in Deutschland einen Kühlschrank, sondern nur die Hälfte vielleicht, oder ich weiß gar nicht, ich kenne die Zahlen gar nicht. Aber wenn das so ist, dann macht man eben mehr Kühlschränke und irgendwann hat jeder einen Kühlschrank. Aber das Problem ist, es gibt manche Güter, wie zum Beispiel eben cool zu sein oder upper class zu sein, von denen kann man nicht mehr herstellen. Wenn man jetzt feststellt, oh, nur 10% aller Menschen sind cool, dann kann man nicht sagen, okay, dann stellen wir eben mehr Coolness her und geben das allen Menschen. Weil Coolness definiert ist als eine Art von Distinktion, eine Art von Unterscheidung, eine Art von Avantgarde, irgendwie trendiger und hipper zu sein als die anderen. Das ist essentiell ein relatives Kriterium und ein relativer Begriff. Und das meine ich mit sozial konstruierter Knappheit. Also Statushierarchien erzeugen eine Form von Knappheit, die nicht in der Natur liegt, sondern die darin begründet ist, dass es eine soziale Rangfolge gibt, an denen manche Personen etwas weiter oben sind und manche Personen etwas weiter unten.
Okay, und das bedeutet, wir haben es hier mit einem Ranking zu tun, das sich konstant auch sozusagen verändert, wo die untere Schicht aber nach unten gedrängt wird und alle versuchen weiter nach oben zu kommen, sich nach oben zu kämpfen auch. Und dann ist die Frage, das ist ja etwas, was sich verstehen lässt als ein ökonomisches Verhältnis, wo man sich vergleicht und kämpft um mehr Zugang zu Ressourcen, dass man mehr Vermögen hat, mehr Einkommen hat. Und da sagen sie, nein, dieser Kampf, der ist nicht primär ökonomisch, sondern der ist primär immateriell. Warum? Weil das leuchtet ja nicht direkt ein.
Also es stimmt, dass diese Statushierarchien, die entstehen durch Statuswettbewerbe, Statuskonflikte, Statuskämpfe und irgendwann etabliert sich dann so einigermaßen eine Rangfolge, die ist natürlich auch immer so ein bisschen fluide und nie ganz stabil und dynamisch und so weiter, aber irgendwann entsteht dann eine Rangfolge und Menschen, die so einigermaßen in einer ähnlichen Position auf dieser Rangfolge sind, die finden sich dann so ein bisschen zusammen, die heiraten einander auch, das sieht man sehr häufig, das nennt man dann assortative Paarung. Dass Menschen mit ähnlichem sozioökonomischen Status miteinander eine Verbindung eingehen, dann ist das natürlich auch, wird das auf die Kinder übertragen. Und für den klassischen Marxisten nochmal ist das eine ökonomische Sache. Also wer über mehr ökonomisches Kapital verfügt, der steht höher in der Klassenhierarchie vielleicht und wer über weniger verfügt, der steht niedriger in der Klassenhierarchie. Aber das ist sicher unterkomplex und ist vor allem auch im 20. Jahrhundert revidiert worden und inzwischen hat man eigentlich eingesehen, interessanterweise, dass die Frage, welche Kriterien jemand anwendet oder welche Aspekte jemand priorisiert, wenn es um die Frage geht, wo jemand hingehört in der Statushierarchie oder zu welcher Klasse jemand gehört, dann ist diese Frage selbst klassenabhängig. Das heißt, man könnte ökonomische Kriterien vorschlagen oder sowas wie Bildung oder sowas wie soziales Kapital oder kulturelles Kapital wie Werte, Lebensstilfaktoren, wie man sich benimmt, welche ästhetischen Präferenzen man hat. Und man sieht, dass welche Kriterien man für am wichtigsten hält, selbst ein klassenspezifisches Phänomen ist. Ja. Man kann so ganz grob sagen, dass eher am unteren Ende dieser Rangfolge eher Geld für besonders wichtig gehalten wird. In der mittleren Klasse, mittleren Schicht wird gerne Bildung priorisiert. Ausbildung, Universitäten und so weiter und so weiter. Und die Oberschicht, die konzentriert sich so ein bisschen auf Werte, Vorlieben, geschmackliche Präferenzen und ästhetischen Lebensstil.
Also ich kann das nachvollziehen, dieses Argument, dass welche Kriterien angelegt werden, auch abhängig ist von der Beobachterperspektive und aus welcher Klasse die jeweilige Person kommt. Aber es gibt ja so etwas wie eine wissenschaftliche Befassung mit der Frage von Klassenzugehörigkeit. Und wenn ich Ihnen zuhöre, dann kann man ja durchaus schon festlegen, dass diese Statushierarchien ursächlich ökonomisch geprägt sind und dann andere Faktoren daraus entstehen, wie zum Beispiel, welchen Zugang hat die Person zur Bildung in einer höheren Schicht und welche Vorlieben können sich dann herausprägen, wenn man nicht mehr arbeiten muss, weil man zur obersten Schicht gehört. So, und ich frage mich, wenn wir uns die Statistiken auch angucken in Deutschland, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, dass sich diese Klassen auch immer weiter voneinander entfernen, kann man dann, so wie Sie das machen, sagen, naja, diese ökonomische Perspektive, die ist überholt und die schieben wir jetzt mal zur Seite?
Also ich bin ehrlich gesagt nicht, gar nicht so ganz sicher, dass das wirklich wahr ist, dass die sogenannte Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht.
Ja, aber das zeigen ja Statistiken.
Ist aber, es gibt auch andere, wenn man sozusagen mehr langfristig guckt, dann sieht man auch andere Trends. Zum Beispiel selbst Thomas Piketty hat im jüngsten Buch festgestellt, dass Ungleichheit, wenn man über Jahrzehnte und Jahrhunderte guckt, tendenziell eher nach unten geht. Aber natürlich gibt es Extremfälle von enormem Reichtum, Milliardäre und so weiter, die es vielleicht in der Form früher nicht gab. Aber es ist trotzdem wichtig, darauf zu bestehen, dass Klassenzugehörigkeit kein primär ökonomisches Phänomen ist. Es natürlich wäre völlig übertrieben zu sagen, dass materielle Faktoren und Geld und Vermögen und Kapital keine Rolle dafür spielen. Natürlich ist das ein sehr, sehr, sehr wichtiger Faktor. Aber am Ende ist es durchaus möglich, dass es Menschen gibt, die sehr, sehr, sehr wohlhabend sind, die aber in der Statushierarchie trotzdem eigentlich zur Mittelschicht gehören oder vielleicht sogar noch weniger.
Wie sollte man sich das vorstellen? Also wer wäre das?
Es gibt ja zum Beispiel auch diese Unterscheidung, die vor allem in den höheren Schichten sehr, sehr wichtig genommen wird, zwischen altem Geld und neuem Geld. Es gibt also ein ganzes Vokabular für den Emporkömmling und den Parvenu und den Nouveau Riche. Da gibt es eine Art von Stallgeruch und von sozioökonomischem Hintergrund und Habitus, den man nicht mit Geld kompensieren kann und den man auch nicht mit Geld aufwiegen kann. Und die Serie Kiel Royal zum Beispiel, die handelt sehr stark davon, dass sich natürlich der Rheinländer Parvenu Heinrich Haffenlohe in die Münchner Upper Class irgendwie einkaufen möchte. Und das gelingt nicht, weil die natürlich nichts mit dem zu tun haben wollen, obwohl der mehr Geld hat als die alle zusammen.
Die Frage, ob Klassen rein ökonomisch definiert sind oder auch kulturell und da auch andere Faktoren jenseits der ökonomischen berücksichtigt werden sollten. Das ist eine Frage, die natürlich von vielen schon diskutiert wurde, unter anderem auch dem Soziologen Max Weber. Und der hat das gelöst, indem er unterschieden hat zwischen Klasse und Stand. Sie sagen, wenn Sie sich die heutige Gesellschaft in Deutschland angucken, dann können wir von 4 Klassen sprechen. Warum und welche sind das?
Also die Frage, wie viele Klassen es gibt und welche Klassen es gibt, die lässt sich nicht definitiv beantworten. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie feige sein oder sowas in der Art, sondern es kommt wirklich darauf an, welches Untersuchungsziel man hat. Und je nachdem, welches Untersuchungsziel man hat, soziologisch oder philosophisch oder psychologisch, kann man legitimerweise verschiedene Klassenbegriffe verwenden und verschiedene Klassenhierarchien auch an die Gesellschaft anlegen. Wenn man zum Beispiel eine Sklavenhaltergesellschaft untersucht, wie im Antebellum Süden in Nordamerika oder im alten Griechenland oder sowas in der Art, dann wird zum Beispiel die Frage, wer ist frei und wer ist unfrei, das dominante Kriterium sein. Oder wenn man sich die Entstehung des frühen Kapitalismus anschaut, dann wird auch die Frage, wer lebt von eigener Arbeit oder von fremder Arbeit, eher entscheidend sein. Aber natürlich diversifizieren sich Gesellschaften, verändern sich, werden pluralistischer, modernisieren sich, werden individualistischer. Also gibt es keine Garantie dafür, dass es wirklich bei 2 Klassen bleibt. Und deswegen hat mich die Frage in dem Buch auch sehr interessiert, so welche Klassen gibt es jetzt eigentlich? Vor allem in unseren Gesellschaften, also in den modernen Gesellschaften des Westens, sage ich jetzt mal Europa, Nordamerika, Australien und so weiter und so weiter. Und es ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage und es gibt alle möglichen Vorschläge. Von 2 bis 3 bis 4, 5, 6, 7, 8 habe ich auch mal gefunden und unterschiedliche Kriterien dafür. Jetzt spielt in meinem Buch eine zentrale Rolle die sogenannte Theorie sozialer Signale. Das ist ein technischer Begriff, den man sowohl in der Biologie findet, den man in der Ökonomie findet, den man auch in der Soziologie findet. Und hier ist die Idee, ein besonders präzises Verständnis davon zu entwickeln, wie die Logik von Statussymbolen funktioniert. Den Begriff Statussymbole, den kennen wir alle, den benutzen wir auch alltagssprachlich. Aber wenn man das mal analysieren will, worin das eigentlich besteht, dann wird das oft ausbuchstabiert mit diesem Begriff teurer Signale oder kostspieliger Signale oder fälschungssicherer Signale. Die Idee ist hier, dass man soziale Signale an andere Menschen sendet und dass es natürlich möglich ist, diese Signale zu senden, auch mit Täuschungsabsicht. Deswegen muss es im sozialen Austausch irgendeinen Mechanismus geben, um die ehrlichen Signale von den unehrlichen Signalen, also die gefälschten Signale von den nicht gefälschten Signalen, zu unterscheiden.
Haben Sie da ein Beispiel?
Das klassische Beispiel ist der Pfauenschwanz. Also in der Biologie sagt man, es gibt manche Merkmale, die ein Tier, ein Organismus haben kann, die dieses Tier, dieser Organismus nicht haben könnte, wenn er nicht über die zugrunde liegende Eigenschaft tatsächlich verfügen würde, die mit diesem Merkmal gewissermaßen an andere übermittelt werden soll. Also der Pfauenschwanz, der ist ja eigentlich wie eine Art Behinderung. Der erschwert das Fliegen, der erschwert die Flucht. Und die Idee ist, dass dieser Pfauenschwanz eben anzeigt, dass ich ansonsten als Pfau so genetisch toll ausgestattet bin und so genetisch fit bin, dass ich mir sonst dieses Handicap gar nicht leisten könnte. Das heißt, wenn ich nicht wirklich tatsächlich genetisch fit wäre und begehrenswert als Sexualpartner, dann könnte ich mir diesen Pfauenschwanz gar nicht leisten. Ein bisschen was Ähnliches ist es vielleicht mit einer teuren Uhr oder mit einem teuren Auto oder sowas in der Art. Wenn ich nicht wirklich die zugrunde liegende Eigenschaft hätte, also zum Beispiel viel Geld zu haben oder was auch immer, dann könnte ich mir diese Uhr oder dieses Auto de facto gar nicht leisten. Das heißt, wir können die Verlässlichkeit und den Informationsgehalt von sozialen Signalen dadurch stabilisieren und garantieren, dass es bestimmte Signale gibt, die man überhaupt nicht senden könnte, wenn sie nicht korrekt wären, wenn sie nicht zutreffend wären. Das bezeichnet man als teure Signale oder kostspielige Signale oder fälschungssichere Signale. Und das spielt eine unglaublich große Rolle. Das ist eine der Hauptanliegen, die ich in dem Buch habe, zu zeigen, wie fundamental diese Logik kostspieliger Signale unser Leben färbt. Unsere Kultur, unsere Freundschaften, unsere Beziehungen, unseren Lebensstil, unsere Vorlieben und auch, warum wir das oft gar nicht merken, dass wir uns in Statuswettbewerben und Statuskonflikten mit solchen kostspieligen Signalen befinden.
Wenn ich da kurz nachhaken dürfte, also Sie schreiben dann auch, dass die Theorie teurer Signale oder fälschungssicherer Signale 4 Klassen impliziert. Und wenn ich das vielleicht kurz aufführen darf, Sie sagen, bei der Oberschicht, da finden wir vergrabene Signale, in der oberen Mittelschicht Kontersignale, in der Mittelschicht teure Signale und in der Unterschicht keine Signale. Und das überrascht ja erstmal, weil gibt es nicht auch gerade in der Unterschicht ganz viele Signale, die gesendet werden, die klar machen, dass man zur Unterschicht gehört?
Ja, natürlich. Also keine Signale ist ehrlich gesagt gar nicht besonders geschickt formuliert. Aber was ich versucht habe in dem Buch zu machen, ist eben mir die Frage zu stellen, wenn man diese Theorie kostspieliger Signale nimmt, welche Art von Klasseneinteilung im Unterschied zu Marx oder zu Bourdieu oder zu Rousseau oder was auch immer oder zu Max Weber würde sich daraus ergeben. Wie das gemeint ist, ist, dass es natürlich einerseits eine Gruppe von Menschen gibt, die nicht keine Signale senden, das ist ja Quatsch, sondern die nicht wirklich kompetent an diesen Statuswettbewerben in der Gesellschaft teilnehmen können, weil ihnen die Ressourcen fehlen. Entweder die ökonomischen Ressourcen oder die kulturellen Ressourcen oder die sozialen Ressourcen oder was auch immer. Jetzt kann man drüber nachdenken, was wäre denn jetzt die nächste Klasse, die man unterscheiden könnte auf der Basis dieser Theorie sozialer Signale. Da könnte man sagen, da gibt es erstmal eine Schicht, die denen es gerade so gelingt, mit diesen kostspieligen Signalen an bestimmten Statuswettbewerben teilzunehmen, die also über gewisse ökonomische, soziale, kulturelle und Bildungsressourcen bereits verfügen. Aber jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Denn jetzt kann man sich fragen, wenn wir nicht nur 2 Schichten voneinander unterscheiden, also die, die nicht wirklich an Statuswettbewerben teilnehmen können und die dies gerade so können, sondern wenn wir noch eine 3. Schicht unterscheiden. In der Theorie wird das manchmal als der hohe Typus, der mittlere Typus und der niedrige Typus bezeichnet. Jetzt ändert sich die Logik auf einmal komplett. Denn auf einmal haben wir eine Situation, in der natürlich der hohe Typus eigentlich gar nicht verwechselt werden kann mit dem niedrigen Typus, weil diese zu unterschiedlich sind und es ist so offensichtlich, wie die Unterschiede sind. Aber natürlich kann der hohe Typus mit dem mittleren Typus verwechselt werden. Der mittlere Typus, der kann durchaus durch Nähe noch, durch soziale Nähe noch mit dem unteren Typus verwechselt werden, möchte sich also von dem abgrenzen. Das heißt, wir haben den hohen, der sich vom mittleren abgrenzen möchte und den mittleren, der sich vom unteren abgrenzen möchte. Aber natürlich, wenn der mittlere Typus sich vom unteren Typus abgrenzt durch das Senden von kostspieligen Signalen, dann kann sich der hohe Typus vom mittleren Typus nicht mehr durch das Senden derselben kostspieligen Signale abgrenzen und muss also einen anderen Weg finden. Und da der hohe Typus eigentlich nicht plausiblerweise mit dem niedrigen Typus verwechselt werden kann, fängt der hohe Typus an, sogenannte Kontersignale zu senden. Also Signale des Selbstvertrauens, sagt man auch manchmal. Also fängt zum Beispiel an, besonders salopp zu reden oder nicht mehr so sehr darauf zu achten, ob man einen Fleck auf dem Hemd hat oder ob der Anzug ganz brandneu ist oder sowas in der Art. Also man fängt an, Signale zu senden, die man sich leisten können muss, aber nicht klassische Statussymbole, sondern eben Statussymbole, die gerade die Logik von den normalen Statussymbolen konterkarieren. Und das sind sogenannte Kontersignale. Im Alltag sieht man das als Understatement. Also in der Regel fahren wohlhabende Leute eher vielleicht ein Passat oder sowas in der Art, aber keinen Lamborghini.
In Deutschland zumindest.
Genau. Ja, das in der Tat, das ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich, ob das in der Form genauso gilt aktuell für Singapur oder für Kanada, das ist ein bisschen eine andere Frage. Aber grundsätzlich gilt diese Logik überall. Und man sieht auch da, dass es Unterscheidungen gibt zwischen Emporkömmlingen und Menschen, die schon über einen bestimmten eingesesseneren Habitus verfügen. Und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter.
Weil jetzt gibt es die vergrabenen Signale.
Jetzt gibt es noch die vergrabenen Signale. Jetzt unterscheiden wir nicht nur bei den Sendern zwischen dem hohen Typus, dem mittleren Typus und dem niedrigeren Typus, sondern jetzt unterscheiden wir auch bei den Empfängern zwischen einem hohen und einem niedrigen Typus. Denn manchmal kann es ja sein, dass man Signale senden möchte, die nicht nur subtil sind, wie eben Understatement zum Beispiel, also Kontersignale oder Paradox so ein bisschen, sondern manchmal möchte man Signale senden, die nur von einem ganz bestimmten, exklusiven Teil des Publikums überhaupt interpretiert werden können, überhaupt wahrgenommen werden können, überhaupt gesehen werden können. Also wenn man zum Beispiel auf bestimmte Art und Weise miteinander spricht oder eine bestimmte Uhr trägt oder sowas, eine Art, die viele Menschen vielleicht gar nicht erkennen können als was Besonderes, dann sendet man sogenannte vergrabene Signale. Und diese vergrabenen Signale, die werden so gesendet, dass die versteckt sind. Und zwar so, dass deren Verstecktheit nur von einem Segment des Publikums erkannt werden kann und dass diese versteckten Signale auch als versteckte Signale erkannt werden. Also das wird sozusagen ist eine Art implizite Kommunikation zwischen bestimmten Menschen, die da stattfinden. So das klassische Beispiel, was man oft liest. In England fragen Menschen manchmal einander, did you go to school? Also bist du zur Schule gegangen? Und das ist eigentlich erstmal ein bisschen merkwürdige Formulierung. Was die damit meinen, ist Eton. Eton ist die Schule. Aber nur wenn man dort war, oder sehr wahrscheinlich nur wenn man dort war, dann kennt man diese Formulierung und man kann also daran erkennen, ob eine andere Person auch zum exklusiven Kreis gehört, an der Reaktion. Wenn die Person sagt, ja, hat die den Code verstanden? Wenn die Person sagt, ja, was meinst du, wieso? Natürlich bin ich zur Schule gegangen. Dann hat die Person den Code nicht verstanden und man weiß sofort sehr viel über den sozioökonomischen Hintergrund dieser Person. Und aus dieser Logik, aus wer kann letztlich nicht wirklich diese kostspieligen Signale senden, möchte es vielleicht gerne, aber kann es eigentlich nicht. Wer kann es gerade so? Wer kann es ganz sicher, möchte sich aber abgrenzen von denen, die es gerade so können? Und wer kann es definitiv und möchte aber unter sich bleiben gewissermaßen? Aus dieser Logik kann man letzten Endes 4 soziale Schichten oder 4 Klassen ableiten, die auch einigermaßen übereinstimmen mit unserem intuitiven Alltagsverständnis von sozioökonomischem Status und Klassenzugehörigkeit.
So, und dann schreiben Sie, dass wir es mit einer Eskalationsdynamik zu tun haben und dass eine soziale Schicht, wie Sie schreiben, nicht Klasse, entsteht, die als neue Aristokratie bezeichnet werden kann, die ihre Statuswettbewerbe primär über den Zugang zu einer moralischen Avantgarde austrägt. Können Sie genauer erläutern, was das bedeutet, woran wir das auch erkennen, dass die sich gerade herausbildet?
Also nochmal, wir leben ja in sehr komplexen Gesellschaften mit vielen Subkulturen und Nischen und verschiedenen sozialen Schichten und Milieus und so weiter. Und diese Milieus sind natürlich auch miteinander in Prestigekonflikten gefangen. Also diese Statuswettbewerbe, die durchziehen gewissermaßen die ganze Gesellschaft. Und irgendwann in einer modernen Gesellschaft, wie wir die zum Beispiel in Deutschland finden oder in den Niederlanden oder in Frankreich oder in Australien oder sowas in der Art, sieht man, dass eine Klasse von Menschen entsteht, die auf manchen Prestige-Hierarchien sehr weit oben sind und auf anderen aber nicht so sehr. Manchmal bezeichnet man diese Gruppe von Menschen auch als High Status, Low Pay. Also Menschen mit prestigeträchtigen Berufen, die aber vielleicht gar nicht so viel Geld haben. Also Menschen in Feuilleton-Redaktionen oder Menschen, die beim Radio oder beim Fernsehen arbeiten oder Menschen aus der sogenannten kreativen Klasse. Die haben oft High-Status, Low-Pay-Berufe. Also hoher Status, aber monetär, finanziell gar nicht so großartig kompensiert. Und der Unternehmer in der schwäbischen Provinz, der hat vielleicht 100 Millionen auf dem Konto, aber hat nicht das gleiche Sozialprestige gewissermaßen und hängt natürlich nicht an genau den richtigen Orten in Berlin und in Hamburg ab. Und in dem Moment, in dem dieser Konflikt entsteht, versuchen natürlich auch manche Menschen, ihre Statuswettbewerbe auszutragen mit der Form von Kapital, über die sie selbst am meisten verfügen. Das heißt kulturelle Sensibilität, besonders innovative Geschmackspräferenzen für Musik, Filme, Kunst, Architektur. Und, das ist auch jetzt die jüngere Entwicklung, die ich als die Entstehung einer Aristokratie bezeichne, eben auch mit moralischen Werten. Das heißt, hier wird der Statuswettbewerb wird ausgetragen mit der Frage, wer hat den am feinsten kalibrierten Gerechtigkeitssinn? Auch, wer ist am leichtesten empört, gewissermaßen? Aber auch, wer ist wirklich am empfindlichsten, subtile Ungerechtigkeiten zu sehen, die wir vielleicht bisher übersehen haben in der Gesellschaft. Also Statuswettbewerb wird auf einmal ausgetragen, mit moralischen Werten, moralischen Prinzipien, moralischen Einstellungen und moralischen Haltungen. Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr stark in den letzten Jahren gesehen. Es ist immer wieder der Verdacht geäußert worden, dass wir irgendwie in besonders moralistischen Zeiten leben oder ein Wort, was ich besonders hasse, moralinsauren Zeiten. Und ich glaube, soziostrukturell ist der Hintergrund hier, dass wir eine bestimmte Form von Diversifizierung in der Gesellschaft haben, in der eben ein Teil der Menschen, die zu einer Art der Elite gehören, zur Bildungselite, zur kulturellen Elite, anfangen, Statuswettbewerbe auszutragen über ihre moralischen Einstellungen. Und das führt zu einer Eskalations- und Innovationsdynamik. Viele Menschen fragen sich ja zum Beispiel, warum muss ich ein permanent ein neues Wort lernen? Warum darf ich denn nicht mehr so und so reden? Also zum Beispiel wird dann gesagt, man sagt jetzt nicht mehr arme Menschen, man sagt jetzt armutsbetroffene Menschen oder sowas in der Art. Oder man sagt jetzt nicht mehr obdachlos, sondern man sagt hauslos. Oder man sagt dann auf einmal nicht mehr hauslos, sondern hausberaubt oder obdachlosigkeitsbetroffen oder was auch immer der neue Vorschlag ist für den letzten Trend, den letzten Reformationstrend gewissermaßen in unserem moralischen Vokabular. Und diese Eskalationsdynamik, die entsteht eigentlich daraus, dass natürlich in vielen Fällen das Äußern von moralischen Urteilen, zum Beispiel auf Twitter oder auf Instagram oder sowas in der Art, oh, ich bin so empört, ich bin so wütend oder wir müssen noch härter gegen Rassismus vorgehen oder gegen Sexismus oder gegen Ableismus. Oft ist das natürlich gerade kein besonders kostspieliges, kein besonders teures Signal, denn ein Tweet sendet sich ja sehr leicht. Um also trotzdem sicherstellen zu können, dass diese sozioökonomische Gruppe der High-Status-Low-Pay-städtischen Yuppies, dass die trotzdem einander noch erkennen können, dass man zum selben Stamm gehört gewissermaßen, muss man andere Wege finden, um diese moralischen Signale verlässlich zu machen. Deswegen muss man sich immer was Neues ausdenken, weil eben nicht jeder permanent weiß, was der letzte Schrei ist beim neuesten Jargon, lässt sich dadurch die Verlässlichkeit dieses sozialen Signales stabilisieren, selbst unter Bedingungen, unter denen das Absenden eines antirassistischen Tweets nicht besonders intrinsisch kostspielig ist.
Okay, also wenn ich das zusammenfasse, Sie sagen, dass es eine neue Schicht gibt, die den Statuswettbewerb hauptsächlich über diese moralischen Bekundungen austrägt. Und an der Stelle frage ich mich, warum machen wir das Ganze? Weil wenn man Ihr Buch liest, kann man den Eindruck bekommen, dass es sich bei diesen Statuswettbewerben um eine Dynamik um ihrer selbst willen handelt. Aber ist es nicht tatsächlich anders gelagert, dass wir nicht nur den Status anhäufen wollen, sondern damit etwas erreichen möchten? Also dass der Zweck Macht ist, Einfluss nehmen auf eine Gesellschaft und im Zweifel auch positiven, progressiven Einfluss, indem man zum Beispiel die Art und Weise, wie über Menschen gesprochen wird, inklusiver gestaltet.
Absolut. Die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, wie es dazu kommt, das hat so ein bisschen so einen Entlarvungssound, so als würde ich das per se kritisieren wollen. Das ist aber gar nicht der Fall. Es kann durchaus sein, dass diese Statuswettbewerbe zum Beispiel darum, sich beweisen zu wollen, als die Person, die irgendwie ein besonders fein eingestelltes moralisches Vokabular benutzen will, dass die dazu führt, dass man bestimmte diskriminierende oder herabwürdigende Ausdrücke nicht mehr benutzt. Dann sagt man dann auf einmal, wir wollen nicht mehr Krüppel sagen, sondern wir sollen vielleicht Behinderter sagen oder sowas. Oder wir wollen nicht mehr Fremder sagen, sondern Immigrant oder sowas. Das sind alles legitime Entwicklungen. Dieser Statuswettbewerb, der kann in eine progressive Richtung, der kann auch in eine regressive oder reaktionäre Richtung führen. Aber wenn man den einen Fall vom anderen Fall unterscheiden können will, dann lohnt es sich auf jeden Fall erstmal zu wissen, okay, was ist denn die zugrunde liegende, fundamentale, kausale Logik, die darunter liegt? Und wenn wir das erstmal durchschaut haben, dann können wir darüber reden, welche von diesen Entwicklungen wir beibehalten wollen und welche von diesen Entwicklungen wir nicht. Aber allein die Tatsache, dass sich etwas aus einer Statuswettbewerbsdynamik ergibt, heißt nicht, dass das deshalb nicht legitim ist.
Ja, ich wollte, glaube ich, auch mehr auf den Punkt hinaus zu sagen, dass es nicht eine Dynamik um ihrer selbst willen ist, dass wir einfach nur Status anhäufen, um Status zu haben, sondern dass im Zweifel da auch Macht hintersteht. Also, dass man seinen ökonomischen Status nutzt, um Einfluss zu haben, Einfluss zu nehmen auf eine Gesellschaft. Und da kann man ja tatsächlich jetzt die Frage stellen, wie verändert sich das angesichts von autoritären Tendenzen? Also gerade diese Klasse, die Sie angesprochen haben, High Status, Low Pay, die hatte lange öffentlichen Einfluss, weil sie viel kulturelles Kapital hatte, auch eine moralische Deutungshoheit. Gerät eine solche Klasse nicht unter Druck, zum Beispiel, wenn wir uns den Trumpismus angucken, und verliert vielleicht auch den Einfluss, den sie lange hatte?
Also dazu würde ich gerne zwei Punkte machen. Ist eine Frage, über die wir alle viel nachdenken und nachgedacht haben in den letzten Jahren. Ich auch. sehr stark und viele Leute haben sich gefragt, woher kommt denn dieser wiedererstarkte Populismus? Woher kommen auch die Apologeten des Autoritarismus? Woher kommt dieser rechtskonservative Backlash? Und ich glaube, einerseits haben sie völlig recht, dass dieser rechtskonservative Backlash sich zu einem erheblichen Teil jedenfalls erklärt als Gegenreaktion gegenüber ein als illegitim wahrgenommenes Elitenregime. In Amerika wird dann gesagt, die da in Washington oder die an der East Coast oder an der West Coast oder in Los Angeles und so weiter, die schauen auf uns herab. Und das ist ja de facto auch so. Natürlich wird dann gesagt, ah ja, das ist Flyover Country, also da fliegt man nur drüber über den größten Teil Amerikas. Und das finden die Leute natürlich nicht witzig. Das heißt, dieser rechtskonservative Backlash, der erklärt sich schon auch aus diesen Statuswettbewerben und aus der Tatsache, dass moderne Gesellschaften sich auch von Industriegesellschaften zu Wissensgesellschaften entwickelt haben. Und in der Entwicklung hin zu diesen Wissensgesellschaften, da gibt es natürlich manche Gewinner und manche Verlierer. Und die Menschen, die in Bochum und Ohio oder Detroit leben, die haben ja objektiv auch nicht profitiert von diesen Entwicklungen. Ich glaube, dass diese Entwicklungen trotzdem im Großen und Ganzen richtig waren und notwendig waren, aber natürlich gibt es da Gewinner und Verlierer. Und was dann passiert ist, dass diese sogenannten abgehobenen, entfremdeten Eliten das nicht nur nicht anerkennen, sondern die sagen auch noch den Leuten in Bochum, in Ohio, übrigens, ihr seid schuld und wir hassen euch und wir schauen auf euch herab. Und zwar, weil ihr übel riecht und weil ihr die neuesten coolen Filme nicht kennt und weil ihr unsere Sprache nicht sprecht und weil ihr zu dumm seid, um programmieren zu lernen. Und natürlich ist diese Message, ich übertreibe das jetzt natürlich ein bisschen, aber diese Message wird wahrgenommen und die wird als unglaublich verletzend auch wahrgenommen von bestimmten sozialen Gruppen, die dann irgendwann sagen, die sind gegen uns, die hassen uns und wir brauchen hier einen Anwalt, der unsere Interessen vertritt. Und das ist genau das, was wir jetzt aktuell sehen mit allen möglichen Fällen. England, Ungarn, Amerika, Deutschland und so weiter und so weiter. Das ist erstmal ein Punkt. Also dieser rechtskonservative Backlash, der erklärt sich auf jeden Fall auch aus dieser Statuslogik und aus den Verletzungen, die daraus entstehen. Aber ein zweiter Punkt, den man auch machen kann, ist natürlich, dass letzten Endes die kreative Klasse, die intellektuelle Klasse, das heißt die Menschen mit guten Universitätsabschlüssen in prestigeträchtigen Berufen, in Städten und so weiter, dass die nicht wirklich, dass deren kultureller Einfluss auch nicht wirklich in Gefahr ist. Das liegt daran, dass diese Logik kostspieliger Signale sich nicht aushebeln lässt. Es wird immer höheren Status haben, anspruchsvolle Romane zu lesen, klassische Musik zu hören, ins Theater zu gehen, intellektuell anregende Gespräche führen zu können und so weiter und so weiter. Und an dieser Logik lässt sich auch nichts ändern. Es gibt nur einen einzigen Weg, um diese soziale Schicht zu entthronen, nämlich mit dem Knüppel in der Hand, also mit Gewalt. Das ist auch ein großes Risiko natürlich sozial, denn irgendwann kann der Punkt kommen, an dem das versucht wird. Aber grundsätzlich lässt sich diese soziale Schichtung zwischen der kreativen Klasse in der Wissensgesellschaft und den anderen, die lässt sich durch Kulturkampf und durch symbolische Umdeutung nicht gewinnen.
Okay, also diesen Punkt, den nehmen wir auf jeden Fall mit, dass sich die Schichtung nicht einreißen lässt, nicht verändern lässt durch den Kulturkampf, sondern im Zweifel dann durch rohe Gewalt.
Nein, es geht auch gar nicht anders, weil eben diese fundamentale Logik von fälschungssicheren Signalen, die lässt sich nicht neutralisieren und dagegen kann man nichts machen durch bloße Umdeutung.
So, und bei diesem anderen Punkt, den Sie gemacht haben, den ersten Punkt, das können wir nicht jetzt in Gänze diskutieren. Ich wollte nur kurz anmerken, dass dieses Deutungsmuster, was ja durchaus auch kulturalistisch geprägt ist, zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen, Sie haben das jetzt nicht so genannt, aber das ist die Debatte, die aber da im Hintergrund
geht geführt, in die richtige Richtung, ja.
Genau, diese Debatte. Das ist ja hoch umstritten, dieses Deutungsmuster. Schema. Und ich frage mich an dem Punkt, ob da nicht auch sichtbar wird, was für ein Phänomen hier bestärkt wird. Weil genau Sie beschreiben ja in dem Buch, dass wir über kulturelles Kapital sprechen. Und dann ist ja die Frage, führt das nicht dazu, dass wir am Ende dann doch wieder zu wenig über die ökonomischen Verhältnisse, also letztlich die klassische Klasse sprechen? Und man könnte ja aus einer linken Position heraus argumentieren, wenn die ökonomischen Unterschiede ganz grundlegend verändert würden, zum Beispiel indem man hohe Einkommen und Vermögen besser besteuert, stärker besteuert, dann würden die anderen Unterschiede im Zweifel dadurch verringert werden. Also wäre gar nicht mehr so relevant, welche verschiedenen Statuszugänge man hat. Können Sie diese Argumentation etwas abgewinnen?
Nee, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Denn wir haben ja die Vorstellung, dass wir gerne bestimmte Formen der sozialen Gleichheit herstellen wollen würden und dass wir auch gerne die politischen Mittel hätten, um das zu machen, also durch Umverteilung zum Beispiel, ökonomische Umverteilung. Und ich glaube, das wird das Gegenteil als Effekt haben, sondern größere ökonomische Gleichheit führt eher dazu, dass Statuswettbewerbe auf nicht ökonomischem Terrain noch intensiviert werden. Man sieht, man hat auch gesehen in den vergangenen Jahrzehnten, in der Nachkriegszeit und so weiter, dass sozusagen die Intensität von bestimmten Statuskonflikten so ein bisschen eingehegt werden konnte und so ein bisschen moderiert und gemäßigt werden konnte, nämlich dadurch, dass es rapides Wirtschaftswachstum gab. Es tut einfach nicht so weh, wenn es starke soziale, kulturelle Ungleichheiten gibt, wenn ich eben in den 50ern erstmal einen Kühlschrank bekomme, dann bekomme ich ein Auto und dann kann ich vielleicht zum ersten Mal eine Flugreise machen und so weiter, weil mir geht es immer so viel besser, als es mir letztes Jahr ging und als es mir vor 10 Jahren ging und ich habe auch gerade den Krieg erst überlebt, dass diese Statusverletzungen nicht so wehtun und nicht so wichtig genommen werden. Aber natürlich gibt es irgendwann ein Plateau, Wirtschaftswachstum stagniert so ein bisschen und in dem Moment sieht man auch, dass sich unsere sozialen Kämpfe in immaterielle Gegenden bewegen. Das heißt, ich glaube, je mehr ökonomische Gleichheit man hat, desto mehr Statuswettbewerbe werden wir sehen, je mehr auch wir eine grundsätzliche Befriedigung von fundamentalen materiellen Bedürfnissen haben. Also die allermeisten haben Dach über dem Kopf, die allermeisten haben eine Krankenversicherung, die allermeisten haben Schulbildung, die allermeisten können auf eine Uni gehen und so weiter und so weiter. Also sehr viel in modernen Gesellschaften ist schon institutionell geregelt gewissermaßen. In dem Moment switcht der soziale Wettbewerb gewissermaßen von eher materiellen ökonomischen Faktoren auf immaterielle, symbolische, kulturelle und moralische Statusfaktoren um. Und das wird sich eher noch weiter intensivieren. Und ich glaube, das ist eine der sehr pessimistischen Botschaften in meinem Buch, dass wir uns täuschen darüber, wenn wir uns vorstellen, dass dieses Problem lösbar ist. Ich glaube, wir werden mit diesen Formen von sozialen Ungleichheiten einfach lernen müssen zu leben, weil uns buchstäblich keine politischen Mittel zur Verfügung stehen, um etwas dagegen zu tun. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass ja ein Empfänger von Umverteilungsmaßnahmen zu sein, sofort stigmatisierend auch betrachtet wird. Also in dem Moment, in dem es Hartz IV gab, hat man sofort gesprochen vom Harzer oder vom Harzen und so weiter und so weiter. Und das ist genau ein Symptom dieser Statuswettbewerbe, dass eben durch Umverteilung die sich nicht lösen lassen und in manchen Fällen sogar noch verschlimmert werden.
Naja, aber man könnte auch sagen, dass die klassenlose Gesellschaft natürlich denkbar ist, jenseits des Kapitalismus, und dass die Menschen die meiste Zeit in der Geschichte in anderen Strukturen als kapitalistischen gelebt haben. Also da ist ja durchaus eine Vision möglich.
Nee, glaube ich nicht. In anderen Strukturen als im Kapitalismus natürlich. Es gibt feudale Systeme und so weiter und so weiter. Aber es gibt kein Beispiel für Gesellschaften, menschliche Gesellschaften, vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen, also einfachste Gesellschaften, die im Regenwald wohnen oder sowas. Prestigehierarchien gibt es da auch, aber Klassenhierarchien gibt es da nicht, einfach weil die kein wirtschaftliches Mehrprodukt haben, also nicht genug Zeug. Aber alle Gesellschaften seit 10.000, 12.000 Jahren, die wir sehen, kennen extreme soziale Unterschiede, ökonomische, politische, soziale, kulturelle und so weiter und so weiter. Und wir wissen nicht, wie wir die abschaffen. Es gibt buchstäblich kein Gegenbeispiel dafür. Und auch in den Gesellschaften, in denen es versucht worden ist, vielleicht in sozialistischen Experimenten in Südamerika oder in der DDR oder in der Sowjetunion oder in China, sind diese Unterschiede nie abgeschafft worden, sondern haben immer nur die Form verändert oder haben vielleicht das Personal verändert. Wir wissen tatsächlich nicht, wie man soziale Gleichheit herstellt und erhält. Und ich glaube, nochmal, damit werden wir uns abfinden müssen. Und die klassenlose Gesellschaft, Marx hat das geglaubt, dass es die geben könnte, aber es ist ja auch ein bisschen verräterisch, dass genau an dem Punkt, an dem es eigentlich darum gegangen wäre, nicht erst im dritten Band des Kapitals, sondern auch vorher schon, regt sich ja sofort die Frage, okay Karl, wie sieht denn diese klassenlose Gesellschaft eigentlich aus? Und dann hat Marx sofort die Flinte ins Korn geworfen und hat gesagt, das ist eine berühmte Formulierung, also mein Job ist es nicht, Rezepte für die Garküchen der Zukunft zu entwerfen, sondern das muss sich irgendwie sozial ergeben, wie diese Gesellschaft aussieht. Und man sieht buchstäblich nie ausbuchstabiert, wie diese Gesellschaft wirklich aussehen sollte. Und wenn es mal ausbuchstabiert worden ist von anderen Menschen, das ist ja versucht worden, es gibt ja gesellschaftliche Utopien, die versucht haben, also sozialistisch, kommunistisch auch zu leben, zum Beispiel Fourier oder Walden 2 oder Brooks Farm oder die Shaker oder die Kibbutzim oder was auch immer, sieht man eigentlich in fast allen Fällen, dass diese Experimente relativ schnell kollabiert sind. Oder, wenn sie nicht kollabiert sind, dann deshalb, weil man genau die Aspekte der Gesellschaft, die man eigentlich hinter sich lassen wollte, also soziale Unterschiede und so weiter und auch Familie und Erbschaft und so weiter, dass man die nachmodelliert hat. Und daran sieht man eben eine Formulierung des kanadischen Philosophen Joseph Heath, die ich gerne benutze, dass der Flaschenhals gelungener Gesellschaftsutopien nicht auf der Angebotsseite liegt. Vorschläge für Utopien gibt es genug. Aber es ist schon viel probiert worden und das Problem ist, dass fast nichts davon funktioniert.
Und mit diesem pessimistischen Ausblick, dass wir Klasse erstmal nicht loswerden, beenden wir dieses Gespräch. Hanno Sauer, vielen Dank, dass Sie sich eingelassen haben auf diese Diskussion.
Danke Ihnen, hat Spaß gemacht.
Das war der Philosoph Hanno Sauer von der Universität Utrecht und sein neuestes Buch trägt den Titel Klasse, die Entstehung von oben und unten.